Ja, herzlich willkommen. Freut euch, dein König kommt. Mit dieser frohmachenden Adventsbotschaft begrüße ich euch ganz herzlich zu unserem heutigen Christustreff. Gott kam damals als Kind zu uns Menschen auf diese Welt und er wird wiederkommen. Denn er hat gesagt, siehe, ich komme bald und siehe, ich mache alles neu. Er wird aufrichten die Gestrauchelten und Gefallenen. Er wird heilen, was zerbrochen ist. Auf diese Verheißung vertrauen wir. Das ist die besondere Botschaft des Advent. Ich begrüße auch Andreas Schmierer. Er feiert diesen Christustreff mit uns und wird uns die Predigt halten. Wir heißen Sie, lieber Andreas Schmierer, ganz herzlich willkommen. Ja, wir feiern diesen Christustreff im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Wir werden still zum Gebet. Ja, lieber Vater, danke, dass wir uns hier treffen dürfen, dass wir Gemeinschaft haben dürfen in deinem Namen. Und Herr, wir möchten uns öffnen, unsere Ohren auf dein Wort hören und unsere Herzen. Und wir möchten dich einladen. Schenk, dass diese Freude auf dein Kommen unsere Herzen erfüllt und dass sie all das überstrahlt, was uns Kummer macht, was uns Sorge macht, was uns ängstet in dieser oft so schwierigen Zeit im Moment. Danke, dass wir mit deiner Hilfe rechnen dürfen und dass du jetzt gegenwärtig bist und uns segnest. Amen.
Wir hören den Predigttext. Der Predigttext steht in Lukas 1, die Verse 57 bis 80. Ich lese aus der Basisbibel. Johannes wird geboren. Für Elisabeth kam die Zeit der Geburt und sie brachte einen Sohn zur Welt. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr ihr so große Barmherzigkeit erwiesen hatte. Sie freuten sich mit ihr. Dann, als das Kind 8 Tage alt war, kamen sie zur Beschneidung. Sie wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben, aber seine Mutter widersprach. Nein, er soll Johannes heißen. Sie hielten ihr entgegen, es gibt niemanden in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Da fragten sie seinen Vater durch Zeichen, wie soll er heißen? Er verlangte ein Wachstäfelchen und schrieb, er heißt Johannes. Darüber wunderten sich alle. Im selben Augenblick konnte Zacharias widersprechen. Und er fing an, Gott zu loben. Große Furcht überkam alle, die aus der Nachbarschaft gekommen waren. Und im ganzen Bergland von Judäa sprach sich herum, was geschehen war. Alle, die davon hörten, machten sich darüber Gedanken. Sie fragten sich, was wird aus dem Kind einmal werden? Denn offensichtlich stand es unter einem besonderen Schutz des Herrn. Zacharias lobt Gott. Da wurde Zacharias, der Vater von Johannes, mit Heiligem Geist erfüllt. Er begann wie ein Prophet zu reden. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Denn er ist seinem Volke zu Hilfe gekommen und hat es befreit. Er hat uns seinen starken Retter gesandt, einen Nachkommen seines Dieners David. So hat Gott es von jeher angekündigt durch den Mund seiner heiligen Propheten, einen Retter, der uns befreit von unseren Feinden und aus der Gewalt aller, die uns hassen. Damit hat Gott auch unseren Vätern seine Barmherzigkeit erwiesen. Er hat an den heiligen Bund gedacht, den er mit ihnen geschlossen hat. Ja, er hat an den Eid gedacht, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns aus der Hand von Feinden zu retten. Dann können wir ohne Angst Gottesdienst feiern, heilig und nach seinem Willen, in seiner Gegenwart, solange wir leben. Aber auch du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Du wirst dem Herrn vorangehen und die Wege für ihn bereit machen. Du schenkst deinem Volk die Erkenntnis, dass der Herr es retten will und ihm die Schuld vergibt. Unser Gott hat ein Herz voll Erbarmen. Darum kommt uns das Licht aus der Höhe zur Hilfe. Es leuchtet denen, die im Dunkel und im Schatten des Todes leben. Es lenkt unsere Füße auf den Weg des Friedens. Johannes wuchs heran und nahm zu an Verstand. Er lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er öffentlich in Israel auftrat.
Ihr Lieben, ihr seid ja schon mutig. Ihr ladet den Vikar kurz vor Weihnachten ein, da wo man alles zu tun hat. Und dann soll der kinderlose und ledige Vikar auch noch über Schwangerschaft, Geburt und Namensgebung sprechen. Aber gut, ihr habt es so gewollt. Zwei Themen, die gliedern heute unseren Predigttext. Einmal die Geburt des Johannes und dann der Lobpreis seines Vaters Zacharias. Zunächst, Gott hält, was er verspricht. Völlig unspektakulär berichtet ja der Lukas, dass die Elisabeth, eine schon alte Frau, nach 9 Monaten ein Kind bekommt. 9 Monate, nachdem der Engel Gabriel, nachdem der Engel Gabriel beim Priester Zacharias vorbeigeschaut und ihm gesagt hat, dass seine Frau einen Sohn bekommen wird. Mal ganz ehrlich, liebe Dornstädter, was würdet ihr denn sagen, wenn in der Nachbarschaft plötzlich eine hochbetagte Frau sagen würde, übrigens, ich bin schwanger und wir bekommen ein Kind? Da wäre was los. Völlig unspektakulär dagegen, wie Lukas das Ganze erzählt. Denn er erinnert einfach nur ganz kurz an diese Worte und er sagt damit, wir können Gottes Wort vertrauen, weil Gottes Wort wahr ist. Und die Freude, die ist dann nicht nur bei der Elisabeth da. Denn das, was der Engel Gabriel über die Geburt des Kindes vorhergesagt hat, das ist jetzt Realität. Du wirst dich freuen und jubeln. Ja, viele werden sich über seine Geburt freuen. Und jetzt ergänzt der Lukas, dass der Herr ihr so große Barmherzigkeit erwiesen hat. Sofort habe ich an unsere Jahreslosung denken müssen. Aus Lukas 6. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Barmherzig, so wird Gott im Alten Testament an ganz vielen Stellen beschrieben. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Die Gnadenformel wird sie genannt, an vielen verschiedenen Stellen, bei den Propheten, in den Psalmen und in den Schriften. Und was sagt sie? Das, was unser Herz berührt, das geht nicht einfach so an Gott vorbei. Es berührt ihn im Innersten. Gott hat Erbarmen mit uns, mit unserer Not, mit unserer Angst und mit unseren Fragezeichen im Kopf. Die Elisabeth, die hat über die vielen Jahrzehnte sicherlich viele Fragezeichen im Kopf gehabt. Warum werden denn die anderen schwanger und ich nicht? Hat Gott mich verstoßen? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Gibt es irgendeine Sünde? Fragen, die man nicht schnell wegwischen kann, aber die zerstörerisch, ja tödlich sind. Und Fragen, die wehtun. Fragen, die später Jesus selbst entschieden zurückweist. Bei der Geschichte mit dem Blindgeborenen, wo Jesus sagt, nein, weder er noch seine Eltern haben gesündigt. Nein, die Herrlichkeit Gottes, die soll offenbart werden. Darum geht es. Und ich weiß es noch gut, es war im Sommer vor einigen Jahren in meiner Heimatgemeinde. Ich durfte über die Speisung der 5000 predigen, 5 Brote und 2 Fische, also diese Prüfung in praktischer Theologie für die Jünger. Und die haben es halt irgendwie nicht hinbekommen. 5 Brote und 2 Fische und 5000 Leute. Die Jünger selber, sie haben es nicht geschafft. Und ich habe das verglichen mit Abraham und mit Sarah. Die hatten ja auch die Zusage von Gott, dass sie ein Kind bekommen werden. Und dann saßen in diesem Gottesdienst ein befreundetes Ehepaar von mir, ein junges Ehepaar. schon einige Jahre verheiratet und mit dem Kinderwunsch hat es einfach nicht geklappt. Und als ich dann gesagt habe, Abraham und Sarah haben 24 Jahre warten müssen, nachdem Gott ihnen das Kind verheißen hat, dann haben sie mitten im Gottesdienst zu weinen angefangen. Das tut weh, das schmerzt. 24 Jahre. Aber dann, lange habe ich dafür gebetet, lange haben andere dafür gebetet und inzwischen haben sie ein Kind und die Frau ist mit dem zweiten Kind schwanger. Bei Elisabeth und bei Zacharias, da können wir aufs Neue lernen. Gott ist treu und er hält, was er verspricht. Und nebenbei zeigt er Elisabeth, was für eine besondere Gnade sie da auch abbekommt. Jedes Kind, das geboren wird, ein besonderes Zeichen der Güte und Treue Gottes. Und vermutlich muss man selbst Vater und Mutter sein, deswegen bin ich hier irgendwie falsch, um dieses Wunder in seiner Tiefe begreifen zu können. Dass da aus der Liebe von zwei Eltern ein neuer Mensch wird, ganz individuell, mit Stärken, mit Schwächen, mit einer Begabung für Sport, für Musik, mit Fußballergenen, mit einem bezaubernden Lächeln, vielleicht auch mit großer Hilfsbereitschaft. Elisabeth und Zacharias, die waren ja nicht mehr im Schwabenalter. Sie haben auch keine Midlife-Crisis, eher so Silver-Ager, also schon fern von Gut und Böse eigentlich. Aber damit sind sie in guter Gesellschaft. Denn der gute Abraham, wie gesagt, der war 75, als ihm klar war und Gott ihn losgeschickt hat, geh raus und ich geh mit dir. 99 war er, als dann der verheißene Sohn Isaak kam. Und laut der Apostelgeschichte war der gute Mose 80 Jahre alt, als er den Auftrag bekam, als Anführer die Israeliten aus Ägypten zu führen. Nur ein kurzer Einblick in das, was Gott mit Menschen macht, die selber vielleicht schon ja eher auf dem Abstellgleis sich sehen würden. Menschen, die vielleicht auch darunter leiden, dass die Jüngeren das Kommando übernommen haben, dass Kinder und Enkel jetzt das Sagen haben und dass man sich dann vielleicht auch nicht mehr gebraucht fühlt. Und dann kommen vielleicht noch die körperlichen Einschränkungen dazu. Es zwickt hier und es zwickt da. Ach, da muss man gar keine 70 werden, das geht auch schon mit 29. Und plötzlich taucht die Frage auf, hat Gott eigentlich mit mir noch was vor? Oder war es das schon? Immer wieder darf ich Menschen begegnen, die Jesus im Herzen haben und die schon in ihrem 8. oder 9. Lebensjahrzehnt sind. Und die sagen dann zu mir, Andreas, also in die Kirche komme ich nicht mehr gut. Mir tun die Füße weh, ich schaffe das einfach nicht mehr. Gut, ich kann auch Kuchen backen fürs Gemeindefest, ich kann auch ein paar Anrufe machen, aber weißt du was, eins, das kann ich immer noch tun. Ich kann in meinen Sessel sitzen und ich kann beten. Und das hat mich beeindruckt. Ganz ehrlich, liebe Apis, wenn man sagt, ich kann eigentlich nicht mehr viel tun, aber beten kann ich noch. Und das mache ich mit ganzer Hingabe. Das mache ich mit meiner ganzen Lebenserfahrung von 60, 70, 80 oder noch mehr Jahren. Wunderbar, wenn das gelingt. Denn fürs Beten sind wir nie zu jung und nie zu alt. Und wer weiß, welche Überraschungen und Berufungen Gott auch für uns noch bereithält, wenn wir uns vielleicht selber auch als zu alt dann schon bezeichnen würden. Dann, als das Kind 8 Tage alt war, kamen sie zur Beschneidung. Sie wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. So weit, so gut. So weit lief alles nach der Tradition, so wie das ausgemacht war, so wie es im Judentum auch üblich war. Die neugeborenen Jungs, die wurden beschnitten, als Erinnerung an den Bund Gottes mit dem Volk. Ein einseitiger Bund, ein Bund von Gott ausgehend, im Wissen, dass das Volk ihn brechen wird, ständig und immer wieder. Aber Gott bleibt treu, er steht dazu. Aber zurück zum Namen. Der Name eines Menschen, der ist ja ganz individuell und was Besonderes. Etwas, was uns auszeichnet. Etwas, wo wir genau erkennen, das ist er und nicht er. Das größte Problem für mich am Anfang vom Schuljahr, ich kriege eine neue Klasse und dann sitzen da 25 bis 30 Kinder und ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Die merken sich einen Namen, der Herr Schmierer, schreibe es an die Tafel und ich habe 25 quirlige Kinder und keine Ahnung, wie die heißen. Und es macht einen Riesenunterschied, ob ich sagen kann, du da hinten, pass mal auf. Oder ob ich sage, Eugen, jetzt aber hergucken. Das macht viel aus. Absolut. Für Eltern ist ja die Auswahl des Namens auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Bei Taufgesprächen frage ich dann immer, warum haben Sie sich jetzt für diesen Namen entschieden und nicht für diesen? Ganz spannend. Und manche Namen sind aber bei uns in Deutschland ja auch überhaupt nicht erlaubt. Ich habe mich mal kundig gemacht. Judas darf man sein Kind nicht nennen, aus verständlichen Gründen. McDonald ist auch nicht erlaubt. Und auch Gucci oder Whisky darf man sein Kind auch nicht nennen. Dagegen haben Standesämter schon folgende Namen tatsächlich zugelassen. Pepsi Carola, also nicht Pepsi Cola, Pepsi Carola, Schneewittchen, Alemannia und Tarzan. So gibt es also Menschen in Deutschland, die mit diesen Namen rumlaufen. Wohl den Lehrern, die das gut hinbekommen. Und wer jetzt die Geschichte von Johannes und damit auch von seinen Eltern, von Elisabeth und Zacharias kennt, der weiß, wie es eben zu dieser Namensgebung kommt. Denn die umherstehenden Leute, die erwarten ja einfach, ah ja, Zacharias Junior, alles klar, die Namen haben wir schon, so machen wir einfach weiter. So war es üblich. Aber die Elisabeth sagt dann zielsicher, nein, Johannes soll er heißen. Skeptische Blicke von den Nachbarn und den Verwandten. Sowas, was erlauben die denn sich? Es gibt doch gar keinen Johannes in der ganzen Familie und in der Verwandtschaft auch nicht. Das können die nicht bringen. Also im Zweifel, wenn es dann mit der Mutter nicht funktioniert, muss man halt den Vater fragen, so wie meistens. Bloß der Vater, der kann halt nicht reden. Bisschen blöd. Also nicht er will nicht, sondern er kann eben nicht reden. Und dann löst man das Ganze doch. Er lässt sich so ein Täfelchen geben, wahrscheinlich so ein Schiefertäfelchen. Und dann schreibt er da drauf, ja, der soll Johannes heißen. Also gut. Johannes, ein sprechender Name. Gott ist gnädig. Genau so, wie es Zacharias vom Engel Gabriel auch gehört hat. Nenne deinen Sohn Johannes. Das war das göttliche Siegel. Denn Gott, der bleibt nichts schuldig, was er verspricht. Er lebt aus der Fülle, so wie wir es auch am Anfang vom Johannesevangelium hören. Denn aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Und im selben Augenblick, da konnte Zacharias dann wieder sprechen, oh Wunder. Und er fing an, Gott zu loben. Dem Zacharias, dem war ja der Stecker gezogen worden. Der Priester, der selbst nicht mehr glauben konnte, was der Engel Gabriel zu ihm gesagt hat, der wurde stumm. Und er bekam Bedenkzeit. Nicht freiwillig, aber sie wurde ihm geschenkt. Zeit zum Nachdenken. Ich habe direkt an den Propheten Jona denken müssen. Der hat so eine ähnliche Geschichte. Also gut, der ging dafür noch über Bord, aber er wurde gerettet und gleichzeitig 3 Tage von einem großen Fisch, war übrigens kein Wal, nur ein großer Fisch, verschluckt. 3 Tage Bedenkzeit. Mit 3 Tagen könnte ich persönlich noch leben, aber 9 Monate, also liebe Apis, das geht nicht. Als Vikar muss man ja eigentlich überall reden, wo man hinkommt. Ja, manchmal darf man, manchmal soll man, meistens muss man reden. Aber ein Dreivierteljahr den Mund verbieten, nichts rausbringen können, ich kann mir das nicht vorstellen. Und ich frage mich, wie es wohl Kindern und Teenagern geht, wenn man es manchmal schon nicht mal aushalten kann, den Eltern irgendwie die Ausreden zu lassen oder in der Schule mal eine Dreiviertelstunde einfach den Mund zu halten. Schwierig. Und wie gesagt, Zacharias, der war Priester, also eine Nummer höher als ich oder 2 Nummern, wie auch immer. Und der kriegt jetzt einfach eine Auszeit. 9 Monate, unvorstellbar. Und ich glaube, manchmal gibt uns Gott diese Pausen. Nicht nur den Priestern, sondern auch uns Menschen, uns ganz normalen Menschen. Wenn wir vor lauter Arbeit gar nicht mehr zur Ruhe kommen und dann krank werden. Oder wenn uns die Freude an Gott im Alltag einfach verloren gegangen ist. Im Alltag zwischen Kinder, Fahrdienst und irgendwie noch Pausenbrot schmieren. Ich habe mal den Satz gelesen, Unglaube verschließt den Mund und Gehorsam öffnet ihn. Erst in der Ruhe, und das muss jetzt kein Wellness-Kloster-Wochenende wie auch immer sein, erst in der Ruhe wird uns manchmal die Schieflage, das Ungleichgewicht in unserem Leben bewusst. Bei mir ist es oft eine Stunde Spaziergang im Wald, für andere eine halbe Stunde Joggen oder vielleicht sich auch nur ans Klavier setzen. Aber schon das kann Wunder wirken. Denn des Zacharias genau in dem Moment wieder zu sprechen beginnt, Gehorsam öffnet den Mund. Aber nicht nur den Mund des Zacharias, auch den anderen steht der Mund offen, denn die staunen nämlich und die loben Gott und die preisen Gott. Große Furcht überkam alle, die aus der Nachbarschaft gekommen waren. Und im ganzen Bergland von Judäa sprach sich herum, was geschehen war. Wo Menschen auf den lebendigen Gott und auf sein Wirken treffen, da passiert es ganz oft, dass Furcht, oder ich würde besser sagen Ehrfurcht, die Menschen trifft. Menschen, die, denen plötzlich die Augen aufgehen, die plötzlich wie eine neue Brille bekommen und scharf sehen und erkennen, da wirkt der lebendige Gott. Da ist was anders wie sonst. Da ist was ganz Besonderes. Und ich muss da an den gelähmten Mann denken, an den mit seinen vier Kumpels, die das Dach abgedeckt haben und dann ihn da runtergelassen haben. Dem sind ja nicht nur die Sünden vergeben worden. Er hatte wirklich das Glück, oder ich würde eher sagen die Gnade, dass er auch körperlich geheilt worden ist. Und was passiert mit ihm? Er nimmt seine Matte, er springt auf, rennt umher und dann heißt es, die ganze Menge, die wurde von großer Furcht. Und das Wort, wie gesagt, bedeutet eher eine Ehrfurcht. Also weniger eine Angst, vielmehr ein Ergriffensein und merken, wow, was passiert denn hier? Und auch in der Urgemeinde war die Furcht ein Kennzeichen für Menschen, die Gott begegnet sind. Und von Mose will ich gar nicht erst anfangen. Der war ja dann auch mutig und hat verhandelt. Ja, Gott, darf ich dich mal so direkt so face to face irgendwie sehen? Und hat Gott gesagt, naja, nee, also so nicht, aber ich gehe an dir vorüber und dann so von hinten kann ich mal so geschwind einen Blick riskieren. Ehrfurcht vor Gott. Ich frage mich, wo das in meinem Alltag verloren geht, weil ich jeden Tag im Optimalfall von morgens bis abends mich nur mit Gottes Wort beschäftige, natürlich nicht mit Verwaltung, nicht mit Telefonaten, mit E-Mails, mit Corona und so weiter, nur mit Gottes Wort. Und wo stehen wir in der Gefahr, dass wir Gott schon verstanden haben, dass wir ihn in der Tasche haben, dass wir schon wissen, wie es läuft, dass er uns nicht mehr überraschen kann? Klar, Gottes Charakter, der hat sich in Jesus gezeigt. Aber ist unser Denken schon so fest, dass es da keine Möglichkeit mehr gibt, dass uns Gott positiv überrascht, dass wir ihm was zutrauen, dass er was Besonderes auch in unserem Leben tut? Auf jeden Fall, die Menge, die war bewegt und sie fingen dann an, sich zu fragen, was glaubt ihr denn? Was passiert denn hier gerade Krasses? Die Elisabeth und der Zacharias, die waren in einem hohen Alter. Jetzt haben die ein Kind bekommen. In dem Moment fängt der Zacharias wieder an zu reden und dann hat der Engel auch noch gesagt, das Kind soll Gott ist gnädig heißen. Ja, was ist denn hier los? Und das war jetzt nicht so ein, was ist denn hier los von einer Mutter, die gerade die lila gefärbten Haare ihres Teenagers sieht oder von der Schule schon mal wieder eine schlechte Note mitgebracht wurde. Es ist eher die Frage, wenn das schon passiert ist, was wird mit diesem Kind, mit diesem Johannes wohl noch kommen? Was passiert da? Die Elisabeth, die hatte beim Besuch ihrer Verwandten Maria den Lobpreis auf die Jungfrau begonnen. Gesegnet bist du unter allen Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Bauch. Und jetzt ist es der Zacharias, der Gott lobt und den dritten Psalm innerhalb von einem biblischen Kapitel, nicht von einem Buch, innerhalb von einem Kapitel formuliert. Außerhalb der Psalmen einsame Spitze. Das gibt sonst nirgends. Nach dem Lobgesang der Elisabeth, nach dem Magnifikat der Maria, meine Seele erhebt den Herrn, und jetzt das Benediktus, gepriesen sei. Leben und Lobpreis, das, so sagt Gerhard Mayer, unser Altlandesbischof, das gehört beides im Lukas-Evangelium ganz eng zusammen. Leben und Lobpreis. Und dabei betreibt der Lukas jetzt keine Schönfärberei. Gott loben, das heißt, nicht blind zu sein für die Nöte und für die Ängste im eigenen oder im Leben von anderen. Und an dieser Stelle passiert schon wieder was Bemerkenswertes. Jetzt ist nämlich auch Zacharias vom Heiligen Geist erfüllt. Bei der Elisabeth war es ja schon so, als sie im Gespräch mit Maria war und über Johannes hat man es ja auch schon ausgesagt, auf dem wird der Geist Gottes liegen. Und jetzt auch Zacharias. Und es sind große Worte, die er da von sich gibt. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist seinem Volk zur Hilfe gekommen und hat es befreit. Er hat uns einen starken Retter gesandt, einen Nachkommen seines Dieners David. Ich mag die Basisbibel, aber an dieser Stelle mag ich sie nicht. Denn in der Lutherbibel steht, Gott besucht sein Volk. Das finde ich schöner, treffender und passender. In Jesus Christus wird Gott Mensch und er kommt uns ganz, ganz nah. Und das ist jetzt schon wieder was Bemerkenswertes. Die ersten 8 Verse von diesem Lobpreis, die gehen nicht darum, dass der Zacharias sich freut und sein Kind anguckt und da völlig begeistert ist. Nein, der Blick geht Richtung Gott. Da richtet er sich drauf, auf Gott und auf den noch zu geboren werdenden Jesus Christus, den Retter, der befreit, den Messias, den sie erwartet haben. Aber auch du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Du wirst dem Herrn vorangehen und die Wege für ihn bereit machen. Jetzt geht's wirklich um den Johannes, aber erst in den letzten 4 Versen von diesem Lobpreis. Und schon wieder greift der Lukas auf das Alte Testament zurück. Auf den Wochenspruch, der für den 3. Advent so ein bisschen zusammengemixt wurde aus Jesaja. Bahnt in der Wüste einen Weg für den Herrn, ebnet unserem Gott in der Steppe eine Straße. Johannes der Täufer, er ist der Vorläufer. Auf ihn läuft's nicht am Ende zu. Er ist nur der Wegbereiter. Er ist nicht der, den man erwartet. Aber er kündigt das Kommen des wichtigsten und bedeutendsten Menschen, der zugleich Gott ist, an. Und was wurde jetzt aus dem Johannes, der lang ersehnt und dann endlich geboren wurde? Johannes wuchs heran und nahm zu an Verstand. Er lebte in der Wüste bis an dem Tag, an dem er öffentlich in Israel auftrat. Ich glaube, Lukas hat das ganz bewusst so formuliert. Wir finden im Alten Testament 2 Personen und 2 Stellen, die genau so schon lauten. Einmal bei Simson und einmal bei Samuel. 2 Menschen, die Gott geweiht waren. Und in diese Tradition hinein packt unser Historiker Lukas jetzt den Johannes, den Täufer. Eine Linie, eine Tradition. Johannes der Täufer wird in eine Linie mit den Propheten des Alten Testaments gestellt. Der Herr hat ihn zu Großem bestimmt. Er wird auf Wein und Bier verzichten. Schon im Mutterleib wird Gott ihn mit dem Heiligen Geist erfüllen. Viele aus dem Volk Israel wird er zurückbringen zum Herrn, ihrem Gott. Er wird dem Herrn als Bote vorausgehen. Ich bete. Barmherziger Gott und Vater, wir haben die Geschichte von Zacharias und der Geburt des Johannes gehört. Lass uns neu wieder ins Staunen über die Geschichte, die auf Weihnachten zuläuft, kommen. Und Gott, wir bitten dich, schenk uns Ohren, die hören, Herzen, die verstehen, wie wichtig wir dir sind. Und stärk unseren Glauben, Gott, wenn wir unsicher sind, wenn wir schon lange darauf warten, dass du dein Wort erfüllst, wenn wir eigentlich schon aufgegeben haben. Gott, wir loben dich dafür, dass wir ein Dach über dem Kopf haben und dass wir in einem Land in Mitteleuropa leben dürfen. Wir loben dich dafür, dass wir uns hier versammeln können, frei und ohne Verfolgung, dass wir unseren Glauben leben dürfen. Und wir loben dich dafür, dass wir seit weit über 70 Jahren in einem Land ohne Krieg leben können. Doch all das Lob, Gott, das kann nicht überdecken, dass wir auch in Sorge sind. Wir bitten dich für die Menschen, die jetzt allein zu Hause sitzen, die einsam und traurig sind. Tröste sie, lass sie erfahren, dass sie nicht alleine sind. Und wir bitten dich für alle Kinder, die Weihnachten kaum erwarten können. Dass die letzten Tage im Kindergarten und in der Schule schnell vorbeigehen und dass sie sich auf die Zeit mit der Familie freuen können. Wir bitten dich auch für alle, die jetzt krank oder in Quarantäne sind. Sei ihnen nahe. Für die Sterbenden bitten wir dich um dein Erbarmen, für die Trauernden um deinen Trost. Und für uns alle bitten wir dich, lass uns neu staunen über das Kind in der Krippe, das uns das Heil schenkt. Und so beten wir nun gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.